Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Schrank TV. Ihr habt mitbekommen, dass die letzte Sendung bei mir 25 Minuten gedauert hat. Im Normalfall sind unsere Sendungen immer 10 Minuten. Warum? Weil die Ereignisse sich, wie gesagt, überschlagen. Wir kommen überhaupt gar nicht mehr hinterher. Bislang war es ja so, dass in der Gesellschaft ein gewisser Riss, man sprach immer zwischen einem Riss, aber seit den Ereignissen von Chemnitz ist das nicht mehr der Fall. Man kann es quasi so vergleichen, als ob hier ein Berg ist und dort ein Berg. Und dazwischen ist eine riesengroße Schlucht, die immer breiter wird zwischen zwei Parteien, kann man sagen. Nicht von der Parteienlandschaft, sondern von den Leuten, die sagen, hey, juppie, yay, Blumenstrauß, Feuerwerk, Flüchtlinge, alle her, Deutschland verrecke. Und auf der anderen Seite die Leute, die sagen, Moment mal, also irgendwie finden wir es nicht mehr so angenehm und schön, dass hier reihenweise Frauen vergewaltigt werden, Menschen umgebracht werden. Das ist die Situation, die wir haben. Und wir wollen heute die Sache relativ nüchtern betrachten. Und darauf lege ich ganz großen Wert. Zum ersten Mal machen wir eine Ursachenfindung und nicht das, was ja viele machen, die sagen, okay, wir fangen an, immer über die Wirkung zu reden. Ist mir aber persönlich zu langweilig, vergleichbar. Man nimmt einen Apfel und debattiert drüber und sagt, die eine Seite ist ein bisschen grün, die andere Seite ist aber rötlich und da ist der Apfel ein bisschen trocken. Sondern viel wichtiger ist, dass dieser Apfel namens Deutschland einen Wurm hat, also eine Made, letztendlich eine Made befindet sich dort drin und die dabei ist, diesen Apfel zu zerstören. Und wann das alles begonnen hat, darüber reden wir gleich. Medias Res, kurz zurück, letzte Woche, ihr habt das alle mitbekommen. Also es wurde ja, wir sind mehr, eine Propaganda gestartet, die selbst die Propaganda, muss ich jetzt mal sagen, des Dritten Reiches völlig in Schatten stellt. Werden sich wieder einige wieder aufregen, wenn ich das jetzt so sage, ist es nun mal. Also es wurde ja, obwohl nachweisbar keine Hetzjagd da war, sagte der Ministerpräsident, sagte der Chef vom Verfassungsschutz, wurde trotzdem gesagt, als Essenz daraus, wir müssen gegen rechts vorgehen. Ihr habt das alle mitbekommen, Coca-Cola, Flixbus, wie sie alle hießen, die Leute dort rangekarrt haben zu dieser Veranstaltung. Ich finde nur interessant, man mit allen Mitteln hält man dran fest. Heute wurde mir sogar gesagt, ich habe es nicht gesehen, kann ich bestätigen, Deutschland hat jetzt wohl gegen Peru gespielt, deutsche Nationalmannschaft, und da wurde wohl transparent auch hochgehalten. Wir sind mehr, also es wird wirklich von Helene Fischer alles reingeschmissen in die Waagschale, aber wir wollen, wie gesagt, nicht das im Detail analysieren, was da so los ist. Spannend ist natürlich, woher die Leute überhaupt die Meinung nehmen und sagen, ja, wir haben jetzt bewiesen, ist so wie Kleinstkinder, die dann ganz bockig sind und sagen, wir haben jetzt bewiesen, wir sind mehr. Das ist ungefähr so vergleichbar, als ob nach der Wahl Frau Merkel gesagt hat, na, ich wurde doch legitimiert, Bundeskanzlerin zu werden. Obwohl wir, weiß ich nicht, fast über 50% oder weiß ich nicht, Nichtwähler, 40-50% hatten, Millionen von Menschen, einer davon war ich auch, der nicht zur Wahl gegangen ist und der nicht diese aus meiner Sicht verbrecherische Politik zum Unwohl der Bevölkerung legitimiert hat. Aber man sagt einfach, na, wir sind mehr. So, in der Politik, und genauso war es dort auch. Das heißt, ein großer Anteil von Menschen, die nicht auf die Straße gegangen sind, weil sie nämlich Angst haben, dass vielleicht sie auch zusammengeschlagen werden oder diffamiert werden oder ihren Arbeitsplatz passieren, was ja x-mal schon vorgekommen ist bei Pegida-Veranstaltungen und so weiter. Ich möchte keine Lanze für diese Leute hier brechen, aber hier geht es nur darum, dass viele davor natürlich Angst haben, existenzielle Angst. So. Und was ist passiert? Die feiern sich natürlich und sagen, wir sind mehr. Ich fand es persönlich, gebe ich ehrlich zu, sogar billig. Also sehr billig, weil ich dachte, oh Mann, so einfach lassen die Leute sich ködern mit einem umsonst Konzert, mit einer Cola in der Hand und hier ein Ben & Jerry's Eis plus der Fahrkarte von Flixbus und weiß ich, was sie noch alles im Po geschmiert bekommen haben, wenn ich es mal so sagen darf. Warum? Weil wenn wir mal ein bisschen historisch zurückgehen zu Zeiten, wo wir gerade in Berlin bei uns Straßenschlachten hatten zwischen Kommunisten und zwischen Leuten der SA, das war damals in der Endphase der Weimarer Republik, da war eins ganz spannend, das könnt ihr gerne googeln, recherchieren mal, da sind reihenweise Kommunisten übergelaufen zu SA. Warum? Weil es da Freibier gab. Die NSDAP war sehr clever natürlich damals, die hat dort in Deutschland zwei Brauereien erworben, im Norden und eine im Süden, und hat schön die Leute damit geködert. Also das heißt, das Argument war, eigentlich habe ich keine Ideologie und sage, ich bin eigentlich dafür, aber nein, da kriegt er Freibier und dann renne ich dorthin. Und da ist es ja gemütlich bei den Leuten. So ein bisschen kam mir das jetzt auch vor. Gut, Thema beiseite. Fakt ist eins, Wir haben eine Situation, dass Deutschland die ganze Welt alimentiert, ist ja mittlerweile bekannt. Wir denken gar nicht mal drüber nach, ist normal. Wir sind EU-Nettozahler Nummer 1, wir finanzieren die UN. Peter Scholl-Latour hat es damals schon quasi gebrandmarkt, Deutschland dafür, weil es keinen Sinn ergibt. Aber keiner denkt mehr drüber nach, ist jetzt normal mittlerweile. Wir haben festgestellt, dass mittlerweile, wenn wir kurz einblenden, in Deutschland 1,4 Millionen Kinder unter der Armutsgrenze leben. Also das heißt, es ist ein trauriger Rekord hier in Deutschland, interessiert aber auch irgendwie keinen. Das heißt, Deutschland ist mittlerweile im Wahn nicht nur zum Gespött der ganzen Welt geworden. Im letzten Video sprach ich von Polen. Wir kriegen ja Mails noch und nöcher, wie ihr wisst. Wir sind mittlerweile bei 1000 übrigens am Tag angekommen. Aus der ganzen Welt, aus Malaysia, von überall, die lachen nur noch. Das sind Witzfiguren, was hier abläuft in diesem Staat. Man denkt wirklich, also das ist schlimm im Ausland, hier leben nur noch Bekloppte, die das mit sich alles machen lassen, muss man wirklich sagen. Also Leute, die jetzt schon warten auf dem Weihnachtsmarkt, dass sie dann hinter Beton böllern. Und so wie ich es selber gesehen habe, mit eigenen Augen, letztes Jahr am Gendarmenmarkt in Berlin, wo Sicherheitsleute Maschinengewehren langrennen und sie stehen dann da mit ihren Mouillé-Champagner oder mit ihrem Glühwein und so schön, schön gemütlich und keiner fragt eigentlich mehr nach. Na Moment mal, gab mal eine Zeit, da waren keine Betonböller und da gab mal eine Zeit, da ist keiner mit Maschinengewehr langgerannt. Aber das ist rechts. Das ist rechts, wenn ich das schon sage. Was ist rechts überhaupt? So läuft's ja ab. Jetzt zurück zu der Kindesarmut. Deutschland ist vergleichbar wie eine Mutter, die Drillinge geboren hat. Aber sie fühlt sich natürlich verpflichtet, dass man dringendst die kleinen Babys, die in der Nachbarschaft geboren worden sind, dass man die gesamte Milch diesen ganzen anderen Kindern gibt. Was passiert? Die eigenen Kinder sterben. Und genau das passiert, das läuft quasi in Deutschland ab. Und dann ist es ja mittlerweile so, wie gesagt, die Hysterie kennt ja keine Grenzen mehr. Deswegen sagte ich ja, dass die Videos wahrscheinlich immer länger jetzt werden bei mir, weil der Wahnsinn wird draußen auch immer größer. Und zwar mittlerweile ist es ja so, ich bekomme ungefragt als Verbraucher, oder wir bekommen ungefragt als Verbraucher, die politische Gesinnung der Hersteller mitgeteilt. Gab es vorher auch noch nicht. Das heißt also, ob Ben & Jerry's, Coca-Cola, Fritz Cola, Uhrenhersteller, die Listen werden immer länger, Bekannte, die positionieren sich und sagen letztendlich, hey, wir sind gegen Rassismus, wir sind dagegen, dagegen, dagegen. Also es ist dann so vergleichbar, ich gehe zu meinem Italiener und der sagt gleich, übrigens, ich bin Kommunist, habe eine linke Gesinnung, will ich dir gleich mal vorab sagen, bevor du dir deine Spaghetti bestellst, deine mit Tomatensauce und wie ist deine Einstellung als Beispiel? Und dann überlegt er sich, ob der Koch oder er, denn falls ich die falsche Antwort gebe, reinspucke denn in die Suppe oder in meine Spaghetti, die ich da bestellt habe, so weit ist es. Und deswegen muss jeder für sich selber entscheiden, was macht er daraus? Im Endeffekt entweder die eine Seite, die sagt, okay, ich hole mir jetzt tonnenweise Ben & Jerry's, um zu zeigen, finde ich toll, der Becher, Flüchtlinge willkommen, finde ich super. Ja, also stehe dazu, ist okay, dann muss man dazu stehen. Oder andere, die sagen, nee, boykottiere das einfach, ich bin der Meinung, ich sehe es ein bisschen anders. So, und in meinem Fall war es zum Beispiel so, ich fand es nicht gut, dass letztes Jahr beim G20, also dass die Firma Fritz Cola ja wohl T-Shirts ausgegeben hat, wo einige diese T-Shirts getragen haben von der Antifa in Hamburg beim G20-Treffen. Wir alle wissen, was dabei passiert ist und die sich sehr häufig in diesem Bereich positioniert haben. Also ich konsumiere diese Produkte nicht, bin da ganz konsequent, ob ich nur in einem Lokal war, da will ich sagen, mal eine Limo trinken, dann, wir haben nur Fritz-Limo, dann trinke ich die aber nicht. Aber kann man mich ja nicht zu zwingen. Du musst die jetzt zwingen, du musst die jetzt trinken. Und jeder muss selber entscheiden mit seinem Kaufverhalten, ob er überhaupt sich da weiter dort gängeln lassen will oder nicht. So, jetzt geht's darum, jetzt geht's gleich los, wo ist die Ursache zu finden? Also eigentlich der Hauptteil, wo ich mich besonders gefreut habe. Ich glaube, bleib bitte dran, weil jetzt wird's wirklich spannend. Und die Ursache, es hat ja alles eine Ursache. Und jetzt bitte ich euch alle, so wie ihr jetzt vom Fernseher sitzt, überlegt euch mal, wann seid ihr geboren? Ja? Fokussiert euch auf diesen Moment. Und dann sage ich euch Jahreszahl 1989. Und dann überlegt, wie alt wart ihr, wart ihr überhaupt schon geboren? Ab da, aus meiner Sicht, hat es begonnen mit dem Desaster, was wir jetzt hier haben, was wir jetzt live erleben. Warum? Das Problem ist, dass wir in so einer schnelllebigen Zeit leben, dass wir gar nicht merken, wie sich Dinge entwickeln. Und wenn man ganz subtil immer so wie der Tropfen den Stein immer weiter höhlt, immer bestimmte Sachen rein implantiere bei den Menschen, dann merkt man das gar nicht. 89 hatten wir, wie gesagt, den Mauerfall. ein ganz entscheidendes Jahr. Auch die Jahre davor, in den 80er Jahren beispielsweise, gab es Wir Deutschen, eine Dokumentation, die war überragend im WDR, ganz neutral von der Schlacht im Teutoburger Wald bis zur aktuellen Geschichte, bis zu dem Zeitpunkt 80er Jahre, also wirklich neutral, also nicht tendenziös. Und aber seit 89 hat sich vieles verändert, und zwar selbst 2 Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer gab es ein Treffen, und zwar in das Gipfeltreffen von Straßburg. Da hat Helmut Kohl zu dem Zeitpunkt quasi schon die Weichen gestellt für seine Auftraggeber, dass wir eine Währungsreform bekommen werden. Wissen die wenigsten Leute, da hat es schon begonnen, dass man quasi der Meinung war, nein, die starke D-Mark muss weg. Nächster Punkt war 89 Alfred Herrhausen. Alfred Herrhausen war Chef der Deutschen Bank. Man kann sagen, der einflussreichste Mann hier in Deutschland, ein Mann, der Riesenmacht besaß, engster Freund von Helmut Kohl. Er hatte, wissen auch die wenigsten, kurz vor seiner Ermordung, letzte Interview, was er gegeben hat, im Wall Street Journal, da hat er gesagt, dass er Pläne hat zum Wiederaufbau Deutschlands. Und da ging es letztendlich um die blühenden Landschaften, von denen damals Kohl sprach. Aber man hatte daran kein Interesse und hat dann die Märchengeschichte vom RAF-Phantom ans Leben gerufen. Darüber habe ich ja oft geschrieben in meinen Büchern. 91, nächste Jahr, Detlef Carsten Rohwedder, Chef der Treuhand, wichtiger Mann, weil es ging ja um die Abwicklung der ehemaligen Ostbetriebe. Und Rohwedder hatte seine eigenen Pläne auch dabei gehabt und hatte immer gesagt, die Sanierung der Betriebe geht vor Privatisierung. Und dann wurde uns ja weiß gemacht, dass aus 65 Metern von unten nach oben durch dichtes Gestrüpp über einem Fluss genau in sein Schlafzimmerfenster, obwohl unten Panzerglas damals drin war, so genau geschossen worden ist, dass der Mann tot war, obwohl Experten sich einig waren, dass es nur ganz wenige auf der Welt gibt, die überhaupt diesen Schuss hinkriegen. Also auf gut Deutsch, man hat das Märchen der RAF wieder weiter gesponnen, also mit Herrhausen hat es angefangen, weiter ging es dann mit Rohwedder. Was will ich damit sagen? Man hat alle diese Leute eliminiert, die Tatsache Größe und Macht besaßen, dieses Deutschland, was sich entwickelt hat, also was wieder zusammen war, auch was daraus zu machen. So. Und genau das Gegenteil ist passiert. Birgit Breuel, legendär bekannt, für 1 Euro wurden Betriebe verkauft, verramscht letztendlich. So. Was ist noch passiert? Das ist ja nur die materielle Seite, die Seite der Ideologie. Aus meiner Sicht wurde eine noch nie dagewesene Propaganda gegen Deutschland durchgeführt, die, wie gesagt, seinesgleichen sucht. Man hat ab 90 ungefähr angefangen, alles, was nur irgendwie deutsch, national war, zu verbieten, zu verhindern, zu diffamieren. Das ganze Programm, da hat alles begonnen. Was will ich damit sagen? Zum Beispiel 1994 wurde die Wikingjugend, das war damals so eine, wurde als rechtsgerichtete Jugendorganisation bezeichnet, wurde verboten. Ist ja nicht weiter schlimm, aber die Frage, sei doch bitte erlaubt, wie das sein kann. Die Wikingjugend ist 53, glaube ich, oder 52 gegründet worden, und 16, 17, 18 Jahre hat kein Menschen gestört. Auf einmal stört die Sache so ungemein und man muss dagegen vorgehen. Dann kam Professor Guido Knopp, ihr alle kennen es, legendär, gab es vorher auch nicht in der Art. Hitlers Helfer, Hitlers Krieger, Hitlers Hund, Hitlers Grippe, Hitlers Geschlechtskrankheiten, Hitlers Frauen, Hitlers Kinder, Hitlers Kriege. Das ganze Programm, durchgekaut von vorne bis hinten. Im Jahre 97, jetzt geht mal zurück weiter, wo wart ihr 97? Wie alt wart ihr dort? Wir haben ja viele Fans bei uns, die, habe ich festgestellt, die sind so Mitte, Ende 20, die sind wahrscheinlich 90 geboren. Da sah es wie folgt aus. Ich hatte damals immer Fernsehen geschaut und habe mir aber gezielt der TV-Spielfilm geholt, 97, und habe immer alle 2 Wochen geschaut mit Marker, was gibt's Interessantes. Zu dem Zeitpunkt gute Sachen, Dokumentationen, die mich interessiert haben. So, die habe ich angemarkert. Und 1997 habe ich schon festgestellt, es gab keinen Tag, wirklich nicht einen Tag, wo nicht in irgendein Sender irgendetwas vom Dritten Reich, Dokumentationen, Spielfilme, Comedy-Sendung, wie verblödet die damals waren, das ganze Programm. Und da habe ich mal drüber nachgedacht und gesagt, oh Wahnsinn, wenn die so 97 schon so weit waren, ja, was undenkbar noch war, so in den 80er Jahren, was da für eine mega Propaganda abgelaufen ist. Das heißt also, hier soll auch überhaupt nichts relativiert werden, gar nichts, sondern einfach nur mal versuchen zu erklären, der Erklärungsversuch, den wir jetzt machen, warum, wie kann es sein, dass Leute rumrennen und sagen, Deutschland, du Stück Scheiße, ich hasse Deutschland, ich hasse, also eigentlich hassen sie sich selber. Und dass das so dermaßen zugenommen hat, im Endeffekt gibt es einen alten Spruch, der sagt, nur Erfahrung, die man selber macht, aus eigener Erfahrung, nur das ist reell. Alles andere sind nur gedankliche Gebilde. Wir sind wie ein Wiederkäuer, die das wiederkäuen, was andere uns vorher eingegeben haben. Und die Massen sind Wiederkäuer, die letztendlich nur gelebt werden. Die geben das wieder, was andere für sie gedacht haben, mehr nicht. Und 91 wurden schon auch die Weichen gestellt, wo wir jetzt hinwollen, wo wir hin sollen. Da gab es in Berlin bei uns die Mainzer Straße. Googelt das mal, was da abgelaufen ist. Da gab es besetzte Häuser. Da gab es Straßenschlachten in einer nie dagewesener Art und Weise im ehemaligen Ost-Berlin. Dort wurde heißes Öl runtergekippt auf die Polizisten. Dort wurden bei Eingangstüren, die wurden unter Strom gesetzt, dass die dort einen Schlag bekommen haben. Ganz krass. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass damals hieß es der PDS, einige, die später Abgeordnete waren, die waren selbst dort bei den Krawallen. Aber ich will überhaupt gar nicht werten. Ich will einfach nur damit sagen, man hat das quasi da schon mehr oder weniger toleriert. Aber im Gegensatz wurden beispielsweise die sogenannte Gruppe Freital, also die anderen wurden mehr oder weniger gestreichelt, also die sogenannte linke Seite, obwohl ich nicht in links und rechts denke, die mich verfolgen wissen, dass diese schämen. Und dann gab es diese, wurde aufgepusht, Gruppe Freital, ganz schlimm. Also die sind ja, die haben sie als Terrororganisation eingestuft, die haben letztendlich, wenn man das mal genau betrachtet, haben die in Polen Böller geholt, ohne zu rechtfertigen, haben da irgendwelche Bomben gebaut, haben dort versucht, bei Flüchtlingsheimen die Sachen dort zu, oder haben die sogar, glaube ich, detonieren lassen, was überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Spannend ist aber, dass diese Leute, also keiner ist zu Schaden gekommen, keiner ist umgekommen, die haben trotzdem die Höchststrafe bekommen, und zwar 10 Jahre Haft, die Redelsführer dieser Organisation. Und die Medien waren dann mal ehrlich, die Zeit hat dann getitelt, das Urteil ist zu sehen für eine offene Gesellschaft. Und es geht noch viel weiter, was damals so gut wie keiner überhaupt mitbekommen hat in den Medien, dass man absolut in Szene gesetzt hat, dieses Verfahren. Eigens dafür hat das Oberlandesgericht dafür für 5,5 Millionen Euro für dieses Verfahren ein Hochsicherheitsgerichtssaal quasi umgebaut. Aber jeder könnte jetzt denken, vor uns ist so ein altes Gebäude, so ein Gerichtssaal, aber weit gefehlt. Man hat ein Erstaufnahmelager für Flüchtlinge genommen, die dort nicht mehr drin waren, und hat es eigens für das Verfahren umgebaut. Und das erinnert doch mehr denn je an den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess von damals. Das heißt, es ist immer das gleiche Prinzip. Und das muss ich so ein bisschen an Chemnitz denken. Nachweislich waren dort keine Hetzjagden, und trotzdem wurde eine Sache so hochgeputscht. Ist mal interessant. Deswegen umso größer Lüge, umso mehr Menschen glauben und folgen ihr. Aber das passt nicht mehr ganz, weil viele glauben nicht mehr dieses Lügengebilde. Aber die wenigen völlig verstrahlten, hypnotisierten, sag ich mal, die muss man natürlich in Szene setzen. Und das hat man gemacht bei diesem Prozess, bei dieser Terrorzelle, und man hat es jetzt auch in Chemnitz gemacht. Weil man muss sich mal anschauen, musste mich heute da ein bisschen belehren lassen von meinem Kameramann, dem Dominik, an dieser Stelle vielen Dank mal, der hat mir mal erklärt, was dort ablief. Es ist undenkbar, diese Kameras, die dort aufgefahren worden sind, mit Kränen von allen Seiten. Man könnte jetzt denken, hier ist ein Riesenkonzert, weiß ich nicht, von Rammstein, oder ob man hier die Fußball-Weltmeisterschaften in Szene setzt. Spannend ist aber, wenn man beispielsweise den Trauerzug sich anschaut, wo es um diesen ermordeten Daniel ging, da sind die Leute langgelaufen. Natürlich kann es sein, dass einige mal ihre Smartphones rausgeholt haben und Videos wurden gemacht, aber nicht annähernd war da irgendwie so eine Szenerie. Und im Endeffekt ist das eine ganz einfache Sache. Man baut eine Kulisse auf, die braucht man, dazu holt man sich Statisten, die hat man sich auch geholt, haben wir gerade drüber gesprochen, mit Coca-Cola in der Hand und mit einem Ben & Jerry's Eis und mit einem Ticket von Flixbus in der Hosentasche, für umsonst, diese Statisten holt man ran, dann setzt man das in Szene, aber wofür denn? Für uns, für die Medien, für den Mainstream, damit es nach außen hin riesengroß wirkt, weil wenn an diesem Tag, so läuft es im Kamerageschäft wohl ab, hat er mich vorhin ein bisschen belehrt, Da werden Großteil dieser hochwertigen Kameras, die werden nämlich geborgt, also die kann man sich ausleihen, wenn nämlich die Kameras in Deutschland alle ausgeliehen wären, dann hätte es gar keine Veranstaltung gegeben von Wir sind mehr. Und darüber denkt mal bitte nach. Wir müssen endlich mal diesen Sand aus den Augen uns nehmen, die man uns immer wieder reinstreut, und mal versuchen, den richtigen Blick zu nehmen. Der Mainstream, die Politiker, die haben so eine Angst, dass alles, wie gesagt, aufgefahren wird. In den Schulen, die Lehrer, die Manipulation, eine Propagandamaschinerie in einer noch nie dagewesener Art und Weise. Warum muss ich denn aus Dingen, die nicht da sind, eine Riesengeschichte machen? Weil ich festhalte an diesem kleinen, verlogenen System. Aber wir sind in einer Zeit, was ich immer wieder sage, der großen Transformation, der Veränderung, dass immer mehr ans Tageslicht kommt. Die Lügen werden enttarnt und das täglich. Dass sogar, wie gesagt, die Tagesthemen sich entschuldigen mussten für eine Fehlberichterstattung in diesem Zusammenhang. Sie können nicht mehr anders. Und deswegen seid ihr gefragt, dass ihr jetzt anfangt, euch zu organisieren. Und zwar im Osten, weil die Revolution beginnt im Osten. In Dresden, in Chemnitz, in Leipzig fangt an, in diesen großen Städten euch zu organisieren, ja, fangt an, euch zu treffen, macht Treffen aus zu einem bestimmten Punkt zur selben Zeit, da kommen locker 20.000 Leute auf die Straßen. Dann funktioniert das nicht mehr. So viele Benefits-Konzerte, die alle finanziert bezahlen, so viele Flixbusse kann es gar nicht geben, die durch ganz Deutschland fahren. Und wir befinden uns gerade an diesem Kipppunkt, wo dieses Glas dabei ist, kurz davor ist, überzulaufen. Es fehlen nur noch 2, 3 Tropfen. Das ist die Energie, das ist die Essenz, die momentan vorhanden ist. Und in diesem Sinne, denkt immer daran, nur wer gegen den Strom schwimmt, der gelangt zur Quelle. Denn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, wie ihr gesehen habt beim Publikum. Wir sind mehr. Bis zur nächsten Sendung, euer Heiko Schrank.